Ich sage euch auch nochmal ganz herzlich guten Abend, sowohl hier im Raum als auch zu Hause. Starten direkt durch. Ihr habt schon ein bisschen mitbekommen, worum es heute Abend in der Bibelstunde gehen kann. Ich habe für die, die zu Hause sind und es eben gleich nicht sehen, hier einen Zettel, auf dem sind zwei Worte und eine lange Lücke. Und es steht einfach drauf: Jesus ist. Und dann eben eine lange, lange Lücke dahinter und ein Punkt. Was würdest du in diese Lücke einfüllen? Das ist die Chance, um hier im Raum, hier ein so, Ritter. Ein Retter.
Auferstanden.
Gottes Sohn. Dein Herr, Gottes Sohn.
Weg, Wahrheit, Leben.
Weg, Wahrheit und Leben. Jesus, die Auferstehung, ja, wir sind bei den Ich-Bin-Worten, wo Jesus eben auch was über sich äußert und selber hier diese Lücke füllt. Der gute Hirte. Darum geht es heute. Was gehört in diese Lücke rein? Und die Frage dessen hier eben, wie du zu dem kommst, was du hier hineinfügst, hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen. Es hängt zum einen mit dem zusammen, wo du glaubensmäßig stehst. Ich bepp den hier mal vorne mit ran. Auf die Frage werden wir nochmal zurückkommen. Es hängt mit dem zusammen hier glaubensmäßig, wo du stehst, wo du sagst, boah, gehöre ich zu Jesus, kenne ich ihn, suche ich ihn. Es hat vielleicht ein Stück mit deiner Geschichte zu tun, mit deinen Vorerfahrungen. Vielleicht mit dem, wie du geprägt worden bist, in einer christlichen Familie aufgewachsen oder später zum Glauben gekommen. Vielleicht hängt es mit dem zusammen, wie du Jesus persönlich erlebt hast. Vielleicht auch manchmal mit den Fragen und mit den Zweifeln, die du an ihn hast. Jesus ist, das ist die Frage, die sich durch die Evangelien zieht, hoch und runter, ist das genau das Ding, was es immer wieder zu beantworten gilt. Das ist die Frage der Jünger, die 3 Jahre mit ihm unterwegs sind. Wer ist der Kerl? Es ist die Frage der Pharisäer, die ihn als Lügner entlarven wollen und teilweise echt hassen. Es ist die Frage der Menschen, die ihn erleben. Und es ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern auch stellt. Er sich selber stellt. Wir lesen nachher gleich in Matthäus 17, aber es lohnt sich auch schon mal bei Matthäus 16 aufzuschlagen und nachher machen wir diesen Wechsel rüber, Matthäus 16, die Verse 13 bis 16. Das ist so der Moment, in dem Jesus diese Frage seinen Jüngern selber stellt. Matthäus 16, die Verse 13 bis 16, da heißt nach der Luther-Übersetzung von 2017, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Also auf gut Deutsch, wer bin ich? Und sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia, dieser Prophet aus dem Alten Testament. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Wer sagt ihr, dass ich sei? Die Frage hier, die ihr vorne habt, genau die hält er ihnen vor die Nase. Und da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der des lebendigen Gottes Sohn. Jesus ist. Was du, was ich, was wir in diese Lücke einfügen, das macht einen riesigen Unterschied. Es ist von riesiger Bedeutung, wer Jesus für uns ist. Wenn Jesus ein netter Kerl ist, dann ändert es nicht viel. Wenn er mehr ist, dann wirst du ihn anders sehen und ihn andere Dinge von ihm erwarten. Du wirst anders hören auf das, was er sagt, und deine Hoffnung nochmal anders auf ihn setzen. Jesus ist. Und der Abschnitt, der nochmal so was ganz Besonderes in diese Lücke einfügt, der eine besondere Antwortmöglichkeit nochmal gibt, auf eine sehr, sehr besondere auch Erfahrungsweise, die findest du in Matthäus 17, kurz nach dem, was wir jetzt eben schon hatten, Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Und da steht wiederum: nach der Luther-Übersetzung folgendes. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, also eben die drei, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und sie, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wer ist Jesus? In diese Lücke hier füllt sich an diesem Tag nochmal was ganz Neues, so dieses Erleben, was da plötzlich auf diesem Berg passiert. Jesus erstrahlt und plötzlich stehen Mose und Elia da. Mose, der, den Gott gebraucht hat, um sein Volk aus Ägypten zu befreien, dem er die 10 Gebote anvertraut hat. Und Gott, der damals schon zu Mose gesagt hat: Ich werde meinem Volk jemand wie dich schicken. Auf den soll mein Volk hören. Und dann ist da Elia, einer der wichtigen Propheten aus dem Alten Testament. Und die Erwartung war da, bevor der Messias wiederkommt, kommt Elia nochmal. Und so reden die miteinander. Bei Matthäus lesen wir nicht, worüber sie reden. Beim Lukas steht es. Lukas 9, 31 heißt es, sie motivieren Jesus auf diesem Weg zum Kreuz. Gott offenbart sich und er zeigt, wie und wer Jesus ist. Er legitimiert ihn, dieser Vers 5. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so richtig, was das bedeutet. Was es da heißt, während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über ihn, so heißt es in der Übersetzung. Und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb und an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. So übersetzt die Basisbibel diese Stelle. Dass ein Mose dasteht, dass ein Elia dasteht, dass die mit Jesus reden, das ist schon wild. Aber dass Jesus da ist und Gott sich so laut und offensichtlich und so alles überbietend zeigt und sich hinter seinen Sohn stellt, das gab es so nicht bisher. So unüberbietbar, dass Gott selber das so sagt: Jesus ist mein geliebter Sohn. Jesus ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Was muss in die Köpfe von Petrus, Johannes und Jakobus passieren? Die Idee, dass Jesus Gottes Sohn sein soll, ist, wie gesagt, das haben wir vorher in Matthäus 16 schon gelesen. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Irgendwie ist es schon da und doch bekommt es hier irgendwie nochmal was ganz Neues an sich. Dass Gott sich so laut, so offensiv, so deutlich zu Jesus stellt. Dass er das so deutlich macht. Ohne Wenn und Aber. In dieser Art und Weise. Das hat schon nochmal was anderes. Was um alles bedeutet es, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das war, glaube ich, vorher auch eine der Antworten auf diese Frage, Jesus ist. Es ist wahrscheinlich nichts, was dich jetzt hier nach vielen Jahren deines Glaubenslebens hier komplett unerwartet erwischt. Und ich habe den Eindruck, dass diese unglaubliche Wahrheit eigentlich mehr ist als das, was sie in uns oftmals bewirkt, wenn man schon lang Christ ist. Wer Jesus ist und wer mit wem wir es hier wirklich zu tun haben. Vielleicht, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass heute gerade die Größe und die Herrlichkeit von Jesus so ein bisschen aus dem Blick verloren geht. Stellen unseren Kindern Jesus mitunter auch oft als einen guten Freund dar. Also gegenüber, mit dem wir reden können. Und das ist gut, das hat eine wertvolle Ebene. Ein Freund von mir ist Südkoreaner. Und die haben ein ganz hierarchisches System. Es gibt mindestens, glaube ich, 7 Arten, wie man einander anredet. Und je nachdem, ob du der Ältere bist, bekommst du einen Mordswürdetitel. Also die schwätzen sich nur mit du an, wenn sie exakt gleich alt sind, gleiche Jahrgänger. Dann sagst du zueinander. Ansonsten ist immer eine Hierarchie da. Und er sagt zu mir, weißt du, Martin, dass man Jesus mit du anreden kann, das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Weil in dieser Art, wie wir beten, wie wir reden, da bekommt Jesus diesen Titel, der ganz oben ist. Und er sagt, boah, hier in Deutschland mit dieser Sprache habe ich das erst gelernt, Jesus mit du anzureden. Und ich habe manchmal den Eindruck, unsere Prägung ist eher andersrum. Dass es uns gut tut, dieses Staunen, diese Würde von Jesus neu zu entdecken, immer wieder zu sehen, sich davon irritieren zu lassen. Zu sagen, boah, diese Größe, mit wem habe ich es hier zu tun? Mit wem kann ich hier per du sein? Dieses Staunen. Die Wahrheit und die Wirklichkeit, die hier in Matthäus 17 auftaucht, die wird weitergeführt. Die bekommen wir noch mehr gezeigt. Mit wem haben wir es hier zu tun? Ein gutes Stück weiter hinten im Neuen Testament. Ich lade euch ein, noch mal weiter zu blättern. Nicht in Matthäus, sondern in Hebräerbrief. Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Um zu sehen, mit wem wir es zu tun haben. Was das bedeutet, dass Jesus gesagt bekommt und auch von sich selber das so sagen kann, ich bin Gottes Sohn. Was es bedeutet, wer ist er, was ist da damit verbunden? Hebräer 1, die Verse 1 bis 4, da bekommen wir ein Gespür dafür nochmal, was es bedeutet. Und da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher als ihr Name ist. Nochmal, wir bekommen hier gezeigt, was macht es aus, dass Jesus hier Gottes, als Gottes Sohn wirklich gefunden wird. Es beginnt mit dem, dass wir gesagt bekommen, Jesus ist Gottes Sohn und durch ihn zeigt sich Gott wie durch niemand anderen. Früher hat Gott durch die Propheten geredet, bekommen wir hier erklärt im Hebräerbrief. Und nun ist Jesus da und zeigt uns den Vater auf eine Art und Weise, die niemand überbieten kann. Er ist der Abglanz, das Ebenbild von Gott. Jesus, er ist Gottes Sohn und er ist die Kraft, durch die alles geschaffen worden ist. Gott spricht an den Schöpfungstagen und durch Jesus entsteht es. Meere, Bergmassive, Tiere, wir Menschen. Und Jesus, er ist der Sohn Gottes, stirbt für uns, um Sühne und Versöhnung zu schaffen. Er tut das, was kein anderer kann. Und Jesus, er ist Gottes Sohn und abgesehen vom Vater und vom Heiligen Geist ist niemand auf dieser Bedeutungsebene im Himmel. Er ist viel höher geworden als die Engel. Irgendwie so in dieser Esoterik-Schiene ist das heute ein Riesenthema, Engel. Dass Gott sich irgendwie zeigt durch Engel, himmlische Wesen. Und hier bekommen wir das gesagt von ihrer Bedeutung her. Nur von ihrer Bedeutung her, nicht im wörtlichen Sinn, aber von ihrer Bedeutung her putzt Jesus mit ihnen den Boden. Nur von ihrer Bedeutung her zu sehen. Es gibt so viele Menschen, die irgendwie in so einer esoterischen Anwandlung hoffen, hier Engeln zu begegnen und da was Übernatürliches zu erleben. Und wir bekommen hier gesagt, die Engel sind gering verglichen mit ihm. Sie dienen ihm. Und das ist alles nur der Beginn von dem, wer Jesus als Gottes Sohn ist. Wir haben noch nicht gesprochen über seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit und seine Anbetungswürdigkeit. Dass in ihm, dem Sohn, so viel mehr steckt, als man hier mal kurz wahrnehmen könnte. Seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Würde, seine Liebe. Es ist nicht zu überschätzen. Wenn wir nochmal zurückkehren zu Matthäus 17. Dann erlebst du die Jünger, wie sie auf Jesus reagieren. Die was von dem mitbekommen haben. Hautnah. Die hochgradig verängstigt, irritiert und ehrfürchtig zurückbleiben. Da heißt es in den Verse 6 bis 8, die lese ich uns nochmal vor. Als die drei Jünger das hörten, wie Gott so redet über Jesus, da warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Und Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Und er sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufstanden, konnten sie niemand mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Jesus leuchtet nicht mehr. Mose und Elia sind weg. Da ist keine Stimme, keine strahlende Wolke mehr, sondern er alleine steht da. Und die Jünger auch. Und die verstehen noch nicht alles, was auf diesem Berg passiert ist. Sie begleiten Jesus trotzdem. Sie schauen sich wahrscheinlich an, sie gucken ihn an. Und diese Frage, wer um alles in der Welt Jesus ist, Die hat nochmal eine ganz andere Nuance bekommen. Wer Jesus ist, da geht es um konkrete Eigenschaften. Manches von dem hast du gerade gehört und trotzdem ist da nochmal was. Kurz, um es zu schreiben. Was in diese Lücke kommt. Jesus ist ja, wer um alles in der Welt ist er denn? Und die große Feststellung, die hinter dieser Erfahrung steht, dass sie merken, er ist wirklich Gottes Sohn, ist die, dass sie staunend an diesen Punkt kommen, indem sie das wahnsinnig deutlich erleben, dass sie merken, Jesus ist mehr. Jesus ist deutlich mehr, als sie von ihm erwartet hätten. Und er wird sie immer wieder, auch in den Wochen und Monaten nach dieser Erfahrung, ins Staunen bringen. Dass sie merken, Jesus ist um alles in der Welt noch mal mehr, als wir bisher hätten verstehen, denken können und hätten erwarten können. Jesus ist noch mal um vieles mehr. Das hat für dein und mein Bild von Jesus eine wahnsinnige praktische Auswirkung. Das ist, mit ihm zu reden, noch mal eine andere Nuance bekommt. Mit wem um alles in der Welt habe ich es im Gebet zu tun? Mit dem, durch den Gott alles erschaffen hat. Der mächtig heilige und wunderbare Sohn Gottes, der dich und mich wieder zu einem Teil von Gottes Familie gemacht hat, der Bruder ist, aber gleichzeitig auch Herr, der dich vielleicht ins Überlegen bringt, zu sagen, was für ein Bild habe ich denn von ihm? Erwarte ich zu wenig von ihm? Und der Stelle bekommen wir das hier immer wieder in Evangelien und spätestens auch im Hebräerbrief nochmal gesagt, du kannst Jesus eigentlich nicht überschätzen. Und eine Reaktion, die hat mit dem zu tun, was wir vorhin schon getan haben. Dass wir miteinander mit Melodie beten. Und ihm das sagen, wer er von uns ist. Für mich gingst du nach Golgatha, so haben wir das vorhin gesungen. Dieses Staunen drüber, wer er ist. Du bist noch mal um Welten mehr, Jesus, als ich mir hätte vorstellen können. Und an dem Tag, an dem du wiederkommst, von dem redet die Bibel auch, da wird es spannend sein, wie wird es? Vielleicht hast du eine große Erwartung auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Vielleicht sogar was wie eine Vorstellung, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Eins allerdings wird dir an diesem Tag nicht passieren. Dir wird an diesem Tag eines mit Jesus nicht passieren, dass du enttäuscht dastehst und sagst, eigentlich hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Der war so groß angekündigt und dann kommt, statt dem Schmied kommt Schmiedle. Nein. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das definitiv nicht das Problem sein. Sondern vielleicht eher diese Feststellung, Jesus, ich habe viel zu wenig von dir erwartet. Und ich habe viel zu wenig, zu gering von dir gedacht. Und dann wird dieses Staunen nochmal Neues, ein anderes sein. Und diese Feststellung, ja, Jesus, du bist wirklich mehr. Du bist mehr, als ich von dir denken und erwarten konnte. Und ich freue mich drauf, ihn zu sehen und das Wirklichkeit werden zu lassen. Und selbst die höchste und kühnste Erwartung nochmal übertroffen zu bekommen. Jesus ist mehr und mit ihm möchte ich im Gebet reden und machen dann den Abschluss mit dem Vater unser. Jesus, du kennst uns durch und durch. Aber das Bild und die Erwartung, die wir von dir und an dich haben, mit wem wir es zu tun haben. Und regelmäßig bekommen wir das eigentlich wie die Jünger in der Bibel vor die Nase gehalten, dass du noch mal mehr bist. Jesus, ich wäre so gern auf diesem Berg dabei gewesen. Das mit eigenen Ohren und Augen zu erleben, wie du vom Vater verklärt wirst. Und noch mal mehr von diesem Gespür zu bekommen, wer du bist. Wir warten auf diesen Tag, an dem du wiederkommst. Und es wird keine Enttäuschung sein, sondern eher nochmal mehr Staunen über dich. Mehr Staunen über deine Größe, über deine Herrlichkeit, über deine Liebe und deine Hingabe. Und der Wirklichkeit, dass du alles gegeben hast, damit wir wieder Teil von Gottes Familie sein können. Du bist so viel mehr, als wir von dir erwarten. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du diese Freude, dieses Staunen, dieses Erwarten, wer du bist, dass du das wachsen lässt. Und wir beides zusammenbekommen. Diesen Blick für deine Größe und Würde, dass du unser Herr bist und gleichzeitig auch unser Bruder und Freund. Und so beten wir, wie du es Jesus uns beigebracht hast.